Ich danke dir, Vater, dass du hier gegenwärtig bist, dass du Menschen Herzen neu berühren möchtest, dass du Mauern zerfallen lässt, dass wir heute eine neue Begegnung mit dir haben. Ich danke dir, Vater, dass Lügenmauern heute durchbrochen werden und dass wir nochmal neu erfrischt werden mit deiner Güte, mit deiner Liebe, die alle Angst auf dieser Welt überwinden kann und wir mit dir eins sind. Eins sind in diesem Kampf, frei zu sein auch von Angst, frei zu sein von Kummer und Sorgen. Ich danke dir, Vater, dass du eine Antwort lieferst und wir es für unser Leben annehmen dürfen und andere darin bereichert werden. Ich danke dir, Jesus, dass du gegenwärtig bist und heute unser Herz dienst. Amen. Meine lieben Geschwister, schön, dass ihr hier seid. Ich bin auch froh, wieder hier zu sein. Wir sind an der Zielgeraden, der Predigtreihe angekommen und wir gehen da gemeinsam hindurch. Wir sind die ganze Zeit über mit Fragen beschäftigt gewesen, die sehr komplex gewesen sind. Und heute ist eine andere komplexe Frage, die in unserem Leben sehr komplex sich verhält, nämlich die Frage nach der Angst und wie wir sie überwinden, woher sie überhaupt kommt. Angst, muss ich glaube ich nicht viel erklären, ist eben eigentlich relativ bekannt. Jeder ist damit konfrontiert. Geht über alle Generationen hinweg, über alle Länder, es ist nicht kulturfremd. Es hat eine Dimension, die nicht eingeschränkt ist, je nach Land oder je nach Generation. Es erlebt jeder. Keiner kann sich rausnehmen und sagen, Patrick, wovon sprichst du hier überhaupt? Das ist ja ganz was Neues. Nein, wir alle kennen das. Und auch Gott kennt das. Gott hat Angst erlebt und Gott hat auch eine Antwort drauf und kann es überwinden. Wie Angst sich dann auch ausprägt, ist auch in unterschiedlichen Dimensionen, so dominierende Aussagen sind, ich schaffe es nicht, ich kann nicht, bin nicht gut genug, ich bin zu jung, ich bin zu alt. Es sind viele Aussagen, die synonym zur Angst gesetzt werden können. Und Angst fängt auch schon früh auch in der Bibel an. Da können wir auch schon sehen, dass es kein Wort ist, wo wir sagen, ups, da sind wir jetzt aber enorm überrascht, sondern es fängt schon mit der Schöpfung an, wo Adam und Eva ungehorsam gegenüber Gott gewesen sind und Angst hatten. Angst als ein Resultat ihrer Ungehorsamkeit und sich fürchteten. Aber wie gehen wir Menschen mit solcher Furcht um, wenn sie uns herumtreibt? Wie geht Gott damit eigentlich um? Sind Christen frei von Angst? Ist es Sünde, ängstlich zu sein? Hat das Jesus nicht überwunden? Wie funktioniert das? Was ist mit Ehrfurcht und Menschenfurcht? Auf das gehen wir heute ein. Und zu Anfang aber, was ist Angst? Angst ist zunächst ein subjektives Gefühl. Jeder erfährt es unterschiedlich, in unterschiedlicher Ausprägung. Ich habe mal mehr Angst, mal weniger Angst. Jeder reagiert auch verschieden drauf. Ja, wenn ich Angst habe, dann muss ich mich davon nicht leiten und delegieren lassen, sondern ich kann mich auch dagegen stemmen und gegen meine Angst reagieren. Also es ist erstmal, jeder erfährt es unterschiedlich, aber wir alle erfahren es. Es ist allgegenwärtig. Zum anderen hat Angst einen sehr positiven Effekt, weißt du das? Angst ist auch positiv. Angst ist jetzt nicht sowas wie, ja, hab Angst, du schaffst das. Man sagt dann eher, hab Mut, du schaffst das. Aber bei dieser Angst, die positiven Effekt hat, ist ganz was anderes, nämlich sie hat eine Schutzfunktion. Stellt euch vor, wir haben alle gar keine Angst. Ich glaube, wir würden Dinge tun, die sehr lebensbedrohlich sind. Wir würden unser Leben enorm unter Gefahr, unter unnötigen Risiken stellen und unser Leben gefährden. Und deshalb dient diese Angst als interne Alarmanlage. Jetzt geht's los, geh da nicht hin, mach das nicht, guck, was da letztendlich ist. Und das ist dieser positive Effekt. Es gab ein Tier, es hieß Dodo, war auf Mauritius sehr weit verbreitet. Der hatte so ein positives Gefühl, Angstgefühl nicht. Er war sehr zutraulich zu allen und ist letztendlich gestorben, weil er ins offene Visier überhaupt hineingelaufen ist, der Menschen, die sie dann leider ausgerottet haben. Es hat aber nicht diesen positiven Effekt, wenn wir hören Angst, dann denken wir, oh, ja, endlich mal Angst, Top-Thema, darum geht es. Nein, es hat auch negativen Touch, negative Assoziation. Und das ist, was letztendlich in uns auslöst, was Negatives. Es ist nicht etwas, was wir sagen, wir erstreben es, wir gehen dem hinterher, wir wollen uns dahin entwickeln. Es ist etwas, was wir vermeiden wollen. Es ist kraftraubend. Und dabei merken wir, ob es bei positiv oder negativ, es verändert unser Verhalten. Das heißt, unser Verhalten richtet sich nach dem Angstgefühl aus. Angst hat eine gewisse Macht, offensichtlich, uns in ein gewisses Verhalten hineinzudrängen. Wenn ich Angst hätte, hier zu sprechen, dann würde ich nicht hierher kommen, die Entscheidung machen, wenn ich dieser Angst folgen würde. Und so bewegt es uns in eine Richtung. Es ist aber jetzt nicht das Problem. Das Problem der Angst wird erst dann, wenn wir damit nicht mehr umgehen können. Wenn es uns einschränkt in unserem alltäglichen Leben, wir nicht mehr das Leben mit Freude füllen können und uns von solchen Ängsten bombardieren lassen, hineinstrudelt in Depression, hinein in Phobien, hinein in Paniken, ja, hineingehen in Kopfkino und das Schlimmste, das Schlimmen in unserem Bewusstsein hineinsprechen und hineinsagen und es wird noch schlimmer und es als Wahrheit annehmen und dann gibt der Teufel dir den Oscar und sagt, danke für ein tolles Horrorszenario, den du dir gerade entwickelst, da freut er sich. Und es hat demnach verschiedene Auswirkungen. Es hat solche Auswirkungen, dass wir krank werden, dass wir nervliche Belastungen nicht mehr aushalten können, dass wir gestresst sind, dass wir Selbstmordgedanken haben. Es gibt letztendlich nichts, wovor der Mensch nicht Angst hat. Zähl was auf, der Mensch hat Angst davor. Ob wir jetzt ein Mikro reinzusprechen. Aber es gibt nichts, wovor der Mensch keine Angst hat. Und Angst, ganz wichtig, ist etwas, was erlebbar ist und nicht sichtbar. Wir können nicht sagen, guck, da ist die Angst, lass uns da hingehen und es zerstören. Das würden wir, glaube ich, alle gerne machen, aber es geht nicht. Es manifestiert sich erst mit unserem Ausdruck, wie wir reagieren, wie welche Entscheidungen wir treffen. Daran erkennt man, ob wir der Angst folgen oder nicht. Also ist es etwas im Unsichtbaren. Es ist ein Kampf im Unsichtbaren. Aber es ist aber nicht nur ein Kampf, der irgendwie innen drin in uns ausgelöst wird. Es wird ausgelöst von außen, von äußeren Umständen, von Situationen, von Personen. Und zu denen haben wir eine gewisse Beziehung. Und diese Beziehung kann zu Angst führen, indem wir uns vor etwas fürchten. Entweder ist die Beziehung geknackst und nicht sehr gut geregelt, dann haben wir eher Angst, ein Gefühl steigt hoch und wir reagieren entsprechend. Oder du hast eine gute Beziehung zu den Menschen und da ist keine Angst. Das heißt, es ist eine Frage der Beziehung zu der Sache, zu der Situation oder zu der Person. Wenn du öfters hier stehst und mal redest, dann hast du weniger Angst. Also es ist letztendlich eine Erfahrung, die da mit beimischt, um dieses Erlebnis Angst damit zu überwinden. Also es ist etwas, was externes Impulse gibt an uns und dann reagieren wir darauf. So, aber was ist das biblische Verständnis letztendlich jetzt von Angst? Und ich darf euch ermutigen, auch Christen dürfen Angst haben. Auch Christen haben Angst, es ist nämlich keine Sünde. Halleluja, was für eine gute Nachricht. Schauen wir mal in der Bibel. David, seine Psalmen sind Tagebücher voller Notizen, voller Sätze, wo er niederschreibt, welche Angst sein Herz umgibt, welchen Hass er auch vor Menschen hat, vor Feinden. Und dennoch ist er ein Mann Gottes, der Gott ganz nah ist. Jesus, hatte er Angst? Ja, hatte er. Im Garten Gethsemane hatte er solche Angst, dass er sogar blutschweißend sich hinkniete und das Blut aus allen Poren hervorkommt. Wenn Blut aus seinen Poren hervorkommt, dann ist das die größte Angst, die dein Körper ausdrücken kann. Was hat er gemacht? Er ist zu den Knien gegangen, hat gesagt, Gott, Vater, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Ich will, dass du deinen Plan durchsetzt. Aber ich kann nicht. Es ist schwierig. Dann geht er hin zu seinen Freunden, kommt wieder zurück, kämpft. Wenn Angst dich beherrscht oder versucht, dich anzugreifen, dann ist das ein Kampf. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Halleluja, Jesus hat sich nicht auf diese Angst eingelassen, sondern hat diesen Schritt gemacht, hat diesen bitteren Kelch auch zu sich genommen. Und da war eine Verheißung, die Auferstehung von den Toten. Er hat die Ängste an Kreuz getan, deine Zerbrechen, deine Gebrechen, deine Krankheiten, all deine Angst ans Kreuz gelegt und ist mit ihnen gestorben. Und was ist auferstanden? Nicht die Angst ist auferstanden, sondern der lebendige, freudige Jesus Christus, der uns ewiges Leben gibt. Ja, aber wann wird jetzt Angst zur Sünde? Auch da kann ich euch sagen, Angst kann zur Sünde führen, Angst ist aber selbst keine Sünde. Wenn wir Handlungen ableiten aus unserer Angst heraus, dann nehmen wir unsere Angst als Maßstab unseres Lebens. Aber unser Maßstab des Lebens soll nicht unsere Gefühlswelt sein, soll nicht sein, wie wir uns gerade heute fühlen und morgen fühlen und übermorgen fühlen. Dann sind wir wie ein Jojo. Aber wenn wir unser Maßstab dann immer wieder davon abhängig machen, wie wir uns gerade fühlen, unser Angstzustand, dann kann es sehr schnell dazu ableiten, abdriften, dass du dich davon auch beeinflussen lässt. Dein Verhalten wird die Angst demonstrieren. Du kooperierst mit der Angst. Du kooperierst mit etwas, was nur gegenwärtig ist, aber nicht langfristig und ewig. Was auch Angst ist, ist, dass es keine Person ist. Angst ist keine Situation. Angst ist nicht dein Flugzeug. Angst ist nicht die Höhe, das ist nicht dein Gegner. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Ansonsten kämpfen wir gegen die falschen Dinge. Dein Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und darin verbirgt sich eine Angst, aber nicht in einer Person. Ich kann die Person nicht verurteilen, sondern in welcher Beziehung ich zu dieser Person bin und was sie in mir auslöst. Wir kommen da ganz schnell hinein, dass wenn es keine Person ist, die sich hier gerade befindet, sondern dass es etwas anderes ist, etwas Geistliches in der unsichtbaren Welt, und da ist der Teufel als Widersacher, der diese Angst als Mittel gebraucht, um uns von Gott zu trennen. Er flüstert uns letztendlich Lügen ein. Lügen, die mit der Wahrheit Gottes nicht übereinstimmen, und dann meditieren wir darüber und dann leiten wir Handlungen daraus ab und folgen ihm und nehmen das als Wahrheit an. Er flüstert uns das alles zu und das inständig. Und das heißt, der Teufel verursacht einen Zustand der Angst. Er ist nicht derjenige, der dir Angst gibt. Der Teufel gibt dir nur ein Wort, ein Satz, eine Lüge. Und das löst in dir ein Gefühl der Angst aus, weil es nicht übereinstimmt mit Wort Gottes, nicht übereinstimmt mit deinem Leben. Und dann fängt die Rennerei an. Du läufst weg. Was sagt die Bibel noch dazu? Dass die Angst niemals von Gott kommt. Das ist sein Versprechen. Angst resultiert immer, wie schon gesagt, aus Gedanken, die der Teufel dir einsuggeriert. Aber es kann sein, dass Gott dir irgendwie was sagt. Und zum Beispiel, ich mache das mal. Ihr sollt hinausgehen in alle Welt. Ihr werdet Menschen taufen, sie zu Jüngern machen und sie für das ewige Leben erretten. Ihr seid jetzt dazu bereit. Steigt in den nächsten Flieger und los. Ich krieg vielleicht 2, 3 Menschen dazu, aber alle anderen sagen sich, ui, nein, das hab Angst. So, wie kommt denn das jetzt im Einklang? Gott sagt doch, wir sollen Jünger machen und dennoch habe ich Angst. Ja, weil wir eine andere Wahrheit glauben. Weil wir zu etwas anderem Ja gesagt haben. Und weil wir uns nicht erlaubt haben, von dieser Wahrheit durchdrungen zu sein, uns davon bewegen zu lassen. Ich sage nicht, dass du jetzt unbedingt das machen musst, aber dass du einfach eine Entscheidung triffst, hey, ich will einfach keine Angst haben. Denn ich weiß, du Gott führst, flüsterst keine Angst in mir hinein. Und, was sagt die Bibel noch? Angst ist, dass sie ursächlich dafür sein kann, dass du nicht in Gottes Bestimmung lebst, nicht in Gottes Berufung, die er dir hineingelegt hat, dass du nicht nach Gottes Möglichkeiten lebst, dass du eher, wenn ich so viel Angst hätte, hierher zu kommen, auf diese Bühne, würde ich hier nie stehen, um dieses Wort weiterzugeben. Das heißt, ich würde außerhalb der Möglichkeiten Gottes leben und mich dem Spielball, den Umständen, dem Spielball meiner Gefühle hingeben und der Lüge das letzte Wort geben. Das heißt, in Angst zu leben, ist letztendlich außerhalb der Herrlichkeit Gottes. So, aber wie überwinden wir denn das? Und dabei gibt Gott eine sehr tolle, interessante Antwort, und wir kennen sie wahrscheinlich alle und haben schon sehr oft gelesen, nämlich, fürchte dich nicht. Ja, wenn er so einfach sein kann. Aber Gott, ich weiß, ich war doch nie in dieser Situation. Wie kannst du mir sagen, ich soll durch diese Situation ohne Furcht hindurchgehen? Das ist für mich neu. Es macht für mich gar keinen Sinn. Ich habe noch niemals solche Kämpfe gekämpft. Und dann sagst du, ich soll mich nicht fürchten, geschweige, ich habe darüber gesiegt. Das überfordert mich. Ja, was meint Gott mit, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. In Jesaja 41, 10 steht, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Also was sagt jetzt Gott? Ist das so ein Trostpflästerchen? So, ja, mein Kind, alles gut, fürchte dich bloß nicht. Unter den Mamas und Papas hier, die ihren Kind erschrocken, aufgewacht, erleben von einem Albtraum. Das Erste, was wir machen, fürchte dich nicht, Kind. Ich bin bei dir. Es ist alles gut. Wir Eltern tun's. Gott tut's. Wieso tut sie es eigentlich? Wenn das bei euch wahrscheinlich auch, denkt ihr, ja Gott, wieso sagst du denn das? Fürchte dich nicht. Und die Angst ist immer noch da. Aber das Kind, das umarmt die Mutter und sagt, ja, du bist da, ich kann weiterschlafen. Das heißt, das Kind ist nah bei der Mutter. Ihre Konzentration ist bei der Mutter. Und so auch bei Gott. Fürchte dich nicht, ist eine Fokusverschiebung. Fokus auf, wer Gott tatsächlich ist. Er ist größer, er ist stärker, er ist mit dir, er ist der Versorger, er ist Alpha und Omega, er ist der Vollstrecker und Vollender. Und er ist derjenige, der mit dir ist. Er sagt nicht nur, fürchte dich nicht, sondern er geht auf diese, auf den Ursprung, auf Ursprung dieser Furcht ein und sagt, ich stehe dir bei. Also Einsamkeit. Ich bin dein Gott. Also, wen soll ich jetzt folgen? Und ich habe keine Kraft, ich stärke dich. Und diese Fokusverschiebung ist eine Erinnerung unserer wahren Identität, dass wir Kind, dass wir Töchter und Söhne Gottes sind und dass wir in einer Wahrheit leben, die alle Umstände übersteigt. Gott zeigt darin seine wahre Größe und weckt uns auf und sagt so nicht. Fürchte dich nicht, ist aber kein Gebot, der sagt, du darfst dich nicht fürchten. Wenn du das tust, dann tut es mir leid. Er lässt uns nicht alleine und ist verbunden irgendwie mit einer Strafe, sondern fürchte dich nicht, ist ein Ausdruck seiner Gnade, um zu sagen, ich bin derjenige, der dich stärkt. Du musst das nicht machen. Ich bin derjenige, der dich hindurchführt. Du nicht. Nicht du musst etwas tun. Ich tue das für dich. Das ist Gnade, in Gott zu erleben. Das heißt, Gnade ermöglicht uns in dieser Situation von ihm befähigt zu werden, hindurchzugehen und die Angst zu überwinden. Und fürchte dich nicht, ist nicht quasi diese Aussage, Mensch, jetzt hast du es wieder vermasselt. Ja, jetzt kriegst du es wieder nicht hin. Das ist kein Anzeichen, dass du auf dem Holzweg bist, dass du ein sündhaftes Leben hast. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwas Schlimmes erfährt, denkt ihr, oh, da kommt bestimmt in der nächsten Ecke wieder was Schlimmes. Jetzt läuft alles gut, aber bestimmt in 2, 3 Tagen trete ich wieder ins Fettnäpfchen. Das sagt Gott nicht. Aufpassen bei solchen Aussagen, das passiert mir wieder, da öffnen wir die Tür für den Teufel zu wirken, weil wir nicht Gott hineinwirken und sein Licht hineinstrahlen lassen. Was heißt das stattdessen? Fürchte dich nicht heißt, du stehst vor dem Durchbruch, noch ein Schritt, ich bin bei dir, ich bin der Vollender. Du gehst den ganzen Weg, hast du gut gemacht, klasse, schön, aber jetzt vollendest nicht du, sondern ich. Ich bin der Vollender, ich bin Omega. Bei mir findet man das Ende meines Plans für dich. Das heißt, du bist ein Schritt vor dem Sieg. Wenn du diese Angst spürst, weißt du, du kommst gleich durch. Und diese Angst ist nicht zu vergleichen und dieser Angriff ist auch nicht zu vergleichen dieser Welt mit der Kraft, die uns Gott gibt, um sie zu überwinden. Diese Auferstehungskraft, die in jedem von uns Einzelnen ist, weil Gott in dir wohnt. Er hat Wohnung in dir eingenommen. Und diese Kraft wirkt in allen Situationen, die für dich als unmöglich erscheinen. Gott freut sich einen Ast ab, wenn er eine unmögliche Situation von dir bekommt und sagt, jetzt, ich kann nicht mehr, jetzt bist du dran. Er freut sich riesig drüber, weil er sich jetzt verherrlichen kann durch diese Situation. Deshalb fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. So, Angst überwinden. Aber wie tun wir denn das jetzt? Wie machen wir das? Jesus hat gesagt, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Angst überwunden. Hab Mut. Ich habe die Werke des Teufels zerstört. Ihr dürft jetzt leben und in meine Werke wandeln, in meiner Gnade. Und wie funktioniert denn das jetzt? Damit wir unsere Gefühle nicht auf unserem Thron setzen, sondern Gott auf dem Thron. Damit wir unsere Gefühle nicht zu unserem Gott machen und den Gefühlen folgen, sondern Gott. Wie machen wir denn das? Ein Beispiel aus Daniel 3. Ganzes Kapitel. Es ist ein König in Babylonien, der hieß Nebukadnezar. Und er verordnete, seine Statue, goldene Statue anzubeten. 3 Freunde, Schadrach, Meschach, Abednego, weigerten sich, entschieden, diese Statue anzubeten. Der König warf deshalb diese drei Freunde in Gefangenschaft und dann in den Feuerofen. Nebukadnezar hat aber gesehen, dass diese drei, die da drinne waren, in diesem Feuerofen, nicht verglüht sind. Sie sind rausgekommen und wer war mittendrin? Gott. Und tanzte sogar mit denen. Also mitten in der Angst. Und was ist passiert? Nebukadnezar hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Dein Durchbruch ist die Herrlichkeit Gottes. Andere bezeugen und sehen die Herrlichkeit Gottes. Weil sie sehen, dass du es nicht mit deiner eigenen Kraft getan hast, sondern es muss Gott gewesen sein. Und er hat verordnet an alle Völker, dass sie Gott anbeten sollen. Wie gehen wir da also vor? Wir sollen Überwinder sein, aber es zu einem Lebensstil machen. Es ist nicht so ein, so, jetzt ist die Angst überwunden. Es ist nicht nur ein einmaliges Ereignis, sondern es ist ein Prozess, den wir durchgehen und in dem wir jeden Tag leben. Warum? Weil die Angst uns jeden Tag angreift. Und das in unterschiedlichen Formen. Und ich will, dass wir eine Angst leben, einen Angstlebensstil entwickeln. Eine ANGST-Lebensstil entwickeln. Und wir gehen mal durch, was dieses Angstlebensstil beinhaltet, der uns zu Überwindern macht. A wie Ausgewogenheit. Unser Leben soll ausgewogen sein. Wir leben viel zu unausgewogen. Stress. Wir lassen uns zu sehr von vielen Sachen hineinreden. Alles ist wichtig. Wir wollen es eben gleich tun. Alle Menschen irgendwie zufriedenstellen. Alles hat irgendwie Priorität. Und es wird unausgewogen. Wir wissen nicht mehr, was wichtig, was unwichtig ist. Alles nimmt gleich viel Raum ein. Und das überfordert uns. Es bringt Stress hervor. Wir wissen nicht mehr, was Vorrang hat und was nicht. Und da müssen wir lernen, zu Dingen Ja und zu anderen Dingen Nein zu sagen. Und ein Ja ist ein Ja zu Gott und ein Nein ist ein Ja zu etwas, was du bereits entschieden hast. Stellt euch vor, ihr seid heute Morgen aufgestanden und sagtet, hey, irgendwie habe ich Angst, heute in die Gemeinde zu gehen, weil ich weiß ganz genau, da wird eine Person sein, mit der ich nicht klarkomme. Dann fängt ihr an zu grübeln und entscheidet, nicht zu gehen. Hättet Ausgewogenheit heißt, vorher zu entscheiden, egal wie ich mich fühle, egal wie die Situation ist, egal wie die Umstände sind, ich habe entschieden und die Entscheidung steht, eine Option. Wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, ist die eine Option, die eine Entscheidung. Und nicht Multikulti, multifunktional und sonstiges optional. Wir müssen uns entscheiden. So auch da in Daniel 12 haben sich Schadrach, Meschach und Abednego entschieden. Sie dienen deinen Göttern nicht und sie weigern sich, deine goldene Statue anzubeten. Diese Nachricht wurde an den König übermittelt. Sie haben sich entschieden, für einen anderen Gott anzubeten. Es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass du auf deiner Arbeitsstelle etwas tust, was Gott ehrt und nicht dein Chef. Steh dazu bei, egal wie es ist. Denn die Schadrach, Meschach und Abednego waren Verwalter von Nebukadnezar, die für ihn arbeiteten. Und die einen Gesinnungskonflikt hatten, wo gesagt haben, nee, das wollen wir nicht machen. Sei deshalb resolut und lass dich von keinen Umständen an irgendeinem tun, das der Finsternis entstammt und hervorquillt und irgendwie Furcht hervorbringt, irgendwie beeinflussen, beteilige dich daran sogar nicht, sagt Paulus in Epheser und deckt sogar solches Tun auf. Also ausgewogen, entscheiden, entschlossen, kompromisslos. Dann die Nähe zu Gott suchen. Vielfach ist es so, dass wir gar nicht wissen, was wahr und was falsch ist. Wir können Lügen nicht mehr von Wahrheit unterscheiden. Wir haben eine fehlende Sensibilität dafür. Und dies kann ursächlich für die fehlende Nähe hin zu Gott sein, mit dem Wort Gottes sich auseinanderzusetzen. In Daniel 3,15 werden Schadrach, Meschach und Abednego konfrontiert mit einer Lüge. Gott, sagt Nebukadnezar, kein Gott kann diese Macht von mir entreißen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Davor schreibt er, ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt, sagen wir mal Lobpreis, und ihr niederfallt an Betung, lass ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Gnade vor Recht, wenn du etwas tust, das ist nicht die Gnade, wovon Gott spricht. Gnade, die von Gott spricht, ist, wir kommen in seine Herrlichkeit und erkennen die Werke Jesu Christi in unser Leben an. Hier sagt Nebukadnezar, du musst was tun, damit du die Gnade bekommst. Ja, du musst, wenn da Musik erklingt, dich niederbeugen. Ansonsten werfe ich dich in den Feuerofen. Und was haben die getan? Die haben es letztendlich nicht getan, weil sie sich konsumiert haben lassen von der Wahrheit. Sie haben sich gefüttert, gefüllt, ernährt, ihr Geist, ihre Gedanken, ihr Herz mit der Wahrheit. Sie haben Raum geschaffen für die Wahrheit, für das Licht. Und so müssen wir immer wieder hingehen und unsere Gedanken überprüfen, unsere Gefühle überprüfen. Stimmt das eigentlich mit dem Wort Gottes überein? David sagte, überprüfe mein Herz, erforsche mein Herz, guck, was da richtig ist. Ich weiß nicht, ob ich dein Wille dort nachgehe, aber bitte, ich lege all meine Kontrolle ab, all mein Ich und Egoismus und Stolz und was auch immer und was ist mit mir. Nein, erforsche mein Herz, es geht um dich, ich weiß, es geht um dein Königreich. Mein Königreich wird sich hier nicht ausbreiten. Und so nehmen wir Verantwortung, demütig vor Gott zu treten, damit wir die Ewigkeitsperspektive bekommen und nicht die Perspektive unserer Umstände, die nur kurzweilig sind. Und das machst du nicht alleine. Mach das in Gemeinschaft, damit ihr euch gegenseitig ermutigen könnt. Schadrach, Meschach und Abednego standen alle drei vor Nebukadnezar, als er voll Grimm und Ausdruck seines Angesichtes voller Ärger und Wut sich irgendwie veränderte und ihnen sagte, wir werden diesen Feuerofen noch mal heißer machen, noch unmöglicher zu überleben. Und all die drei haben sich dem gestellt und gesagt, wir gehen zusammen. Schadrach hat nicht zu Abednego gesagt, geh du mal für mich, ich bin hier raus. Nein, sie haben sich integer gezeigt. Sie haben sich integrieren lassen. Gesagt, diese Gemeinschaft ist meine Gemeinschaft, weil sie Gottes Wort folgt. Frage dich, in welcher Gemeinschaft du bist, mit welchen Menschen du dich von den Menschen füttern lässt. Aber auch, dass du dich nicht vereinsamst, dass du denkst, hey, diese Angst habe ich irgendwie ganz alleine. In Gemeinschaft findest du schnell heraus, dass da jemand anders genau so eine Angst hat. Wir sitzen alle im Boot. Petrus geht drauf ein und sagt, hey, diese Furcht, diese Angst, das haben alle Geschwister auf der ganzen Welt, nicht nur du allein. Wir sitzen alle in diesem Boot. Der Teufel versucht jeden lebendig aufzufressen, versucht deine Beziehung kaputt zu machen, deine Ehe. Die Nation zu trennen. Wir brauchen dieses Unterstützungssystem Gemeinde. Und das nicht nur am Sonntag, sondern mitten in der Woche, dass wir uns bewässern lassen und erquicken lassen. Aber das können wir nur, wenn wir zusammenkommen, wo zwei, drei in Einheit zusammenkommen, da ist Gott mitten unter euch. Und da hat Angst keine Chance, sondern muss nur noch fliehen. Und jetzt etwas, was ihr auch in Gemeinschaft tun könnt, aber auch alleine, nämlich Sport. Ja, Sport ist christlich. Sport ist was Geistliches. Sport ist biblisch. Sport ist nicht etwas, was wir abtun sollten. Nee, nichts damit zu tun. Ich komme ja mit meinem Körper nicht in die Ewigkeit. Stimmt, dein Körper nicht. Aber dein Körper ist mit deinem Leib und Seele verbunden, mit deinem Geist und mit deiner Seele. Und sie sind eins. Wie sehen wir denn das? Wir erkennen selbst bei Daniel, als sie im Feuer waren, sind sie umhergegangen. Sie sind umhergegangen, haben da vielleicht getanzt mit Gott. Ja, Gott bewegt sich auch, hat auch körperliche Betätigungen, die er durchführt. Und tanzt sogar mitten im Sturm, mitten im Feuer, mitten in der Angst. So sind wir alle Geist, Seele und Leib, ganzheitlich. Wir sind nicht getrennt. Es ist nicht so, dass mein Körper irgendwas anderes ist, was meine Seele ist. Nein, wir sind eins. Wenn ich Angst empfinde, empfinde ich das körperlich, seelisch und geistlich. Und nicht nur geistlich oder seelisch. Geht laufen, macht Gartenarbeit, geht spazieren, habt euer Fokus auf andere Gedanken. Geht raus aus dem Hamsterrad. Jeden Tag dasselbe vielleicht mal zu tun, weil es so gemütlich ist, in dieser Angst zu leben. Geht raus, fordert euch da ein bisschen heraus und sagt ja, ja zu Gottes Wahrheit. Dann kann er an euch arbeiten. Erlaube, Ängste zu entleeren durch Spaziergänge, Stresshormone abzubauen. Das ist so. Und jetzt fragt ihr euch alle, ja, aber Patrick, da ist doch noch ganz was Wichtiges. Ja, das kommt jetzt. Ganz, ganz wichtig. Nämlich das T, Täter des Wortes. Dass wir Angst aussprechen. Dass wir nicht bei Angst aufhören, sondern dass wir bei Angst aufhören. Dass wir wissen, dass der Teufel am Ende ist. Er ist nicht am Anfang unseres Weges mit Gott, sondern er ist unten, er ist unter meinen Füßen, er ist am Ende. Angst. Das ist wichtig, dass wir über dieser Angst stehen und all das, Ausgewogenheit, Nähe, Gemeinschaft, Sport, obendrauf sind. Und da hat der Teufel keine Chance mehr hochzukommen. Er ist erniedrigt. Und wir leben in diesem Sieg, den Jesus für uns darin errungen hat, weil er ausgewogen in Nähe mit Gott lebte, in Gemeinschaft mit uns und sich umherbewegte überall. So sei Täter des Wortes. Wie war das bei Schadrach, Abednego, bei den Dreien? Siehe, unser Gott, den wir verehren, sagen sie zu Nebukadnezar, dem König, als er ihnen gesagt hat, wir werden euch in den Ofen werfen. Unser Gott kann uns retten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand, o Gott, o König, kann er erretten. Wahrheit aussprechen, proklamiere es. Es reicht nicht aus, wenn du es bei dir im Kopf einfach vorsagst. Spreche es aus, es hat Macht. Gott hat auch gesprochen, als er die Welt erschaffen hat. Und da dürfen wir diese Kraft für uns auch wahrnehmen. Wir sollen auch mit Vollmacht beten und nicht nur bitten, oh Gott, nimm das irgendwie weg. Ja, es ist dir schon weggenommen. Nun positioniere dich in seinem Herrschaftsbereich und sage, so all das, was jetzt da ist, in Jesu Namen, auch wenn du Angst in mir da irgendwelche Lügen einheimsen möchtest oder einflüstern möchtest, du wirst bei mir nicht Wurzeln schlagen können. Du hast keine Legitimität überhaupt in meinem Tempel zu wachsen, auszuweiten, zu wohnen. In mir wohnt der Heilige Geist, der voller Freude sprüht und sprudelt. Und dass wir das immer wieder aussprechen, das ist ein geistlicher Kampf. Und das darf uns nicht gleichgültig werden. Gleichgültigkeit führt schnell dazu, dass du dann nicht mehr in den Möglichkeiten Gottes lebst, sondern in deiner Blase Angst. Hab diese Form von Täterschaft seines Wortes auch in anderen Formen, in Lobpreis, in Gebet, in Ermutigungen, in Tagebuch schreiben. Schreib nieder, wie David auch, was euch alles bewegt und seht, wie Gott eine Story, eine Geschichte mit euch schreibt, die es verändert. Müll muss immer wieder abgesondert werden. Und da ist es wichtig, dass wir diese Schritte für uns immer wieder tun. Es heißt jetzt nicht, dass wenn du jetzt A-N-G-S-T tust, dass es jetzt irgendwie jetzt verschwindet. Es ist aber eine Lebensweise, die du für dich annehmen kannst. Und da ist es wichtig für dich, es auch anzunehmen. Dann steigt Ehrfurcht und nicht Menschenfurcht. Ehrfurcht ist die Anerkennung Gottes, dass er Gott ist, dass er drüber steht über allen Umständen. Und so, dass wir Gott als zu unserer Entscheidungsgrundlage nehmen. Aber wie können wir denn das tun, indem wir nur in seine Nähe sind, Gemeinschaft mit anderen haben und uns nicht mit allem füllen, was die Welt uns anbietet? Es ist okay, auch über Nachrichten zu lesen, über Kriege, Flüchtlinge und so weiter. Nur das macht was mit uns. Und dann haben wir Angst, wir sind vorurteilsvoll. Aber überprüfe das, was in dir hochkommt mit dem Wort Gottes. Stimmt das eigentlich, diese Gedanke, oder ist das eine Lüge? Wenn das eine Lüge ist, weg. Richte dich wieder ganz nach Gott aus. Erforsche mein Herz, Gott. Erforsche mich. Geh in diese demütige Haltung und sag, erforsche mich. Und ich will euch jetzt einladen, alle aufzustehen und euch zu fragen, was ist dein Feuerofen, dem diese drei Freunde konfrontiert worden ist, weil sie jemand anders angebetet haben. Vielleicht ist es bei dir der Feuerofen, andere Menschen anzusprechen, mit anderen Menschen zusammenzuleben oder aber vor deinem Chef zu treten, mit ihm einfach zu reden oder andere Menschen zu lieben. Wie auch immer deine Angst aussieht, all das kann überwunden werden und all das ist der Feuerofen. Wichtig ist, dass du in diese Situation hineingehst. Sobald du in diese Situation hineingehst, flieht die Angst, indem wir sie konfrontieren mit der Wahrheit. Menschenfurcht, lernt neue Menschen kennen, spricht sie hier an, das ist ein gesicherter Ort hier in der Gemeinde. Was für ein Geschenk, in dieser Gemeinde zu sein, Gesellschaft und Gemeinschaft zu erleben. Und so bete ich für dich, für den Durchbruch in der Angst, die du hast. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Das musst du nicht aus deiner eigenen Kraft machen, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes, der in dir ist. Der Heilige Geist füllt dich mit so einer Freude, mit so einer Befähigung, durch diese Situation zu gehen, die außerhalb unserer Möglichkeiten stehen. Aber dass du einfach sagst, ja, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie ich da durchgehen kann, wie ich diese Angst überwinden kann, aber ich bin hier. Gott, erforsche jetzt nur mein Herz. Heiliger Geist, komm hinein, wehe hinein, frischen Wind hinein. Ich will Überwinder sein, ich will über den Winden sein. Mich von Wind nicht hin und her zerren lassen wie ein Spielball, sondern ich will fest verwurzelt sein. So danke ich dir, Heiliger Geist, dass du unseren Herzen heute dienst und uns heute eine Lebensweise, einen Lebensstil anempfehlst, mit dir nah zu sein und jegliche Angst zu durchbrechen. Ich danke dir, dass da eine Verheißung ist, dass alle Welt dich preisen wird. Nebukadnezar hat gesagt, preis den Herrn von den dreien. So soll unser Leben dazu gebraucht werden, dass andere Menschen dich sehen, dich anbeten, dir nachfolgen, Vater. So Heiliger Geist, wehe hinein in unsere Herzen. Komm hinein und brich jegliche Angst. Komm mit deiner Liebe, die jegliche Angst wegweht und alles wegflieht. Ich danke dir, Heiliger Geist. Komm und fülle uns mehr, mehr. Danke, Jesus Christus, für das, was du am Kreuz getan hast für uns, dass du die Angst mit hinaufgenommen hast und gesagt hast, sucht die Nähe Gottes, sucht nach dem Königreich Gottes, sucht nach der Gerechtigkeit, die euch gegeben ist aus Gnade. Danke dir, Vater, dass wir nicht zum Spielball, nicht zum Opfer fallen müssen unserer Umstände, sondern dass du uns jetzt hilfst. Und du bist vielleicht hier und denkst, ich habe auch mit so vielen Ängsten zu plagen und ich kann nicht mehr. Ich habe aber Jesus Christus noch nicht in meinem Herzen eingeladen. Aber Jesus ist derjenige, der den Sieg für dich hat, der all diese Ängste überwunden hat. Und du sagst, ich kenne aber diese Person noch nicht, Jesus Christus. Um genau diese Nähe, Gemeinschaft zu haben, dann ist jetzt für dich die Chance, es zu überwinden. Dass du sagst, ja Gott, hier bin ich. Ich will mich dir vollkommen, komplett hingeben. Ich gehöre dir. Ich weiß, dass Angst zu meinem Leben gehört, aber ich muss mich nicht davon dirigieren lassen, sondern du hast einen sehr guten Plan, der von dir ausgeführt wird und dem möchte ich mich fügen. Ich will im Glauben leben und nicht im Sinnen, nicht in meinen Gefühlen. Ich will nach deinem Wort leben. Du hast das letzte Wort in meinem Leben. So mach die Entscheidung für dich selbst. Wenn du hier bist und sagst, ich habe die Entscheidung noch nicht gemacht, dann erheb deine Hände. Erheb die Hand hin zu Gott. Das ist eine Entscheidung für die Ewigkeit zwischen dir und ihm. Eine Beziehung, nicht zu deiner Angst, sondern eine Beziehung zu dem Gott, der alles überwunden hat. Dann ist jetzt für dich da, diese Entscheidung zu machen. Danke. So danke ich dir, Vater, Herr, dass wir uns entscheiden. So bitte ich euch alle mal die Arme zu heben und sagen, und mit unseren Geschwistern, die jetzt die Arme gehoben haben vorhin, beizustehen. Ich danke dir, Vater, so sehr, dass du ein lebendiger Gott bist, Herr. Dass kein Feuer dieser Welt uns trennen kann von deiner Nähe. So legen wir unsere Geschwister, die vielleicht neu im Glauben sind, in deine Hände, dass du sie beschützt vor allen Anfechtungen und sie hineinführst in die Erkenntnis deiner Liebe. In Jesu Namen.